Herzlich willkommen bei Einfach Tech, der Tech-Podcast, wo Tech-Themen für jeden einfach und interessant erklärt werden. Mein Name ist Pascal, ich bin IT-Security-Freelancer aus Berlin und mit mir spricht Bruno, Informatiker aus Köln. Bruno, was ist denn heute unser Thema?
Heute sprechen wir gemeinsam über das Thema künstliche Intelligenz. Für viele ist KI oder auch im Englischen AI eine Blackbox, weswegen wir heute gemeinsam über eine mögliche Definition und den Forschungsstand zum Thema KI sprechen wollen. Mit anschaulichen Beispielen möchten wir die Bereiche, in denen KI heutzutage schon eingesetzt wird, zeigen.
Und damit wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge. Ja, für den Start hätte ich gedacht, Bruno, kannst du vielleicht einfach mal erklären, was zum Beispiel AI oder KI jetzt genau bedeutet?
Ja, gute Frage. An sich nehme ich dafür eigentlich immer ganz gerne die Definition aus dem Oxford Dictionary, weil die relativ klar erklärt, was AI wirklich ist und was es nämlich nicht ist. Die Definition geht wie folgt. The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence such as visual perception, speech recognition, decision making and translation between languages. Die deutsche Übersetzung ist ungefähr jetzt grob die Theorie und Entwicklung von Computersystemen, welche in der Lage sind, Aufgaben zu bearbeiten, welche menschliche Intelligenz erfordern. Die Aufgaben beinhalten zum Beispiel dann visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungstreffen und das Übersetzen von Sprachen.
Okay, das war jetzt ziemlich formal. Kannst du das vielleicht auch nochmal sozusagen in Umgangssprache erklären?
Ja, natürlich. Also umgangssprachlich kann man sagen, dass KI oder AI im Englischen den Ansatz beschreibt, bei dem man versucht, mit Computern Probleme zu lösen, die der Mensch halt lösen kann, indem man die kognitiven Möglichkeiten des Menschen versucht abzubilden. Und hierbei ist ganz wichtig, direkt mit dem ersten Vorteil aufzuräumen, im Moment KI oder AI ist halt nicht dieses, dass Forscher daran arbeiten, einen Roboter zu bauen wie ein Terminator, der halt die Menschheit sozusagen im Zweifel überrennt und abschafft, sondern was der große Schwerpunkt im Moment ist, ist wirklich klar definierte, kleine Aufgaben zu lösen und dabei halt diese kognitiven Möglichkeiten, die der Mensch hat, versuchten, dabei nachzubilden. Hierbei kann man dann unterscheiden zwischen schwacher und starker AI, das ist sozusagen die offizielle Unterscheidung. Schwache AI sind Systeme, die Lösungen konkreter Anwendungsprobleme sich darauf fokussieren, also zum Beispiel Bilderkennung, Übersetzung. Und dann haben wir das starke AI-System. Und das ist das, was dieses Vorurteil beschreibt, der Roboter, der selbst denken kann, selbst Entscheidungen treffen kann, kreativ ist und flexibel. Und da muss man sagen, das ist im Moment beim aktuellen Stand der Forschung absolut nicht im Bereich des Möglichen und wird auch in den nächsten 20 Jahren nicht passieren.
Okay, das heißt sozusagen, so ein Terminator-Szenario liegt erstmal nicht in der Nähe. Worin sind denn dann gerade so die Forschungsschwerpunkte? Also woran wird sozusagen gearbeitet?
Ja, also Hauptaugenmerk ist definitiv im Moment sozusagen auf der einen Seite den Raum der schwachen AI-Probleme sozusagen zu erweitern. Das heißt, man sucht neue Probleme, wo die aktuellen Möglichkeiten der Forschung gut angewendet werden können, auf sehr klar definierte Probleme. Und dann versucht man schon bekannte Probleme halt einfach da, die Systeme zu verbessern. Also verbesserte Bilderkennung oder verbesserte maschinelles Übersetzen und so weiter.
Also ich habe gerade in letzter Zeit jetzt immer viel gehört, dass die künstliche Intelligenz gerade die letzten paar Jahre so große Schritte macht. Und ich fände jetzt mal total interessant, wenn du vielleicht eine kurze historische Zusammenfassung geben könntest, damit man das so ein bisschen besser einordnen kann.
Für mich einer der interessantesten Aspekte in dieser geschichtlichen Entwicklung von diesem Forschungsbereich ist, dass es die Grundsteine gelegt wurden zu einer Zeit, wo es den Computer an sich, wie wir ihn heute kennen, noch gar nicht so gegeben hat. Das heißt, es wird allseits sozusagen anerkannt, dass 1956 das Startjahr für die künstliche Intelligenzforschung ist. Da haben sich ein paar Wissenschaftler in England getroffen und zu dem Jahr gab es halt einfach noch keinen Computer sozusagen, wie wir ihn heute kennen, wie ich eben schon gesagt habe. Und das ist trotzdem dann super wichtig gewesen, weil dort halt bestimmte Bereiche definiert wurden und halt Menschen sich sozusagen in dem Bereich mehr und mehr committed haben. Und das zweite Witzige ist, dass halt damals die führenden Köpfe aus dem Bereich sich eigentlich schon relativ sicher waren, dass in den nächsten Jahrzehnten sozusagen alle Probleme, die der Mensch lösen kann, auch von der Maschine gelöst werden können. Also Herbert Simmons zum Beispiel hat folgende Sache gesagt. Machines will be capable within 20 years of doing any work a man can do. Und wenn man überlegt, okay, 1976, was dann 20 Jahre danach war, war das definitiv nicht der Fall. Das heißt, da haben sie sich ein bisschen verschätzt. Aber damals waren sie sich eigentlich schon relativ sicher, okay, wir sind hier auf dem richtigen Pfad. Und jetzt rückblickend kann man auch sagen, dass damals schon wichtige Punkte angesprochen wurden und erforscht wurden, aber halt absolut die Forschung nicht mit der Geschwindigkeit vorangegangen ist, mit der sie das dann gesehen haben. Und über den Zeitraum von halt 1956 bis heute sind eigentlich die wichtige Entwicklung eigentlich immer gewesen, dass es zweimal einen sehr großen Hype gab, also viel Geld investiert wurde, viel Zeit investiert wurde. Und auf diese Hypes, als man dann erkannt hat, dass das damalige System, was dann entwickelt wurde, halt nicht so gut funktioniert hat, folgte dann eigentlich auch immer relativ schnell so eine Art AI-Winter, wo dann ein paar Jahre nicht so wirklich viel Geld und Zeit investiert wurde, bis dann wieder der nächste Hype kam.
Okay, was hat sich denn jetzt sozusagen geändert, dass es jetzt immer aktueller wird?
Der Hauptunterschied zu den sozusagen letzten zwei Hype-Phasen ist halt, dass wir aktuell auf deutlich stärkere Hardware zurückgreifen können. Das heißt, aktuelle Grafikkarten und Prozessoren können deutlich mehr Daten auf einmal verarbeiten und dadurch sind sozusagen den theoretischen Grundlagen von vor ein paar Jahren viel größere praktische Möglichkeiten gefolgt, sodass dann heute damit sozusagen immer schneller größere Erfolge gefeiert werden können. Und ich glaube, da sind zwei wichtige Daten. In dem Fall sind vor allem nochmal, dass 1997 der IBM-Schachcomputer Deep Blue das erste Mal einen Schachweltmeister geschlagen hat, in dem Fall Garry Kasparov. Und 2017, 20 Jahre danach, sozusagen diese Entwicklung fortgeführt wurde in einem deutlich komplexeren Spiel, hat dann das erste Mal ein Computer in Form von AlphaGo den Go-Weltmeister Keiji geschlagen.
Also ich habe das damals mitgekriegt mit Go. Mir war bisher immer noch nicht ganz klar, was ist jetzt so besonders an Go, was ist daran komplexer zum Beispiel als an Schach, dass das jetzt so ein größerer Meilenstein ist.
Ja, also der große und sozusagen Unterschied, der die beiden Spiele unterscheidet, ist, dass es bei Go deutlich mehr Möglichkeiten gibt, die sozusagen ein Spiel einnehmen kann und dadurch halt der Computer viel mehr Schwierigkeiten hat zu errechnen, welcher nächster Zug ihn jetzt am wahrscheinlichsten zum Sieg führt. Das heißt, man kann sagen, dass die Möglichkeiten, wie man die Steine bei Go auf dem Spielbrett verteilen kann, gibt es mehr, als es Atome im Universum gibt. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass natürlich jetzt kein Computer sagen kann, ich berechne mal eben schnell alle Möglichkeiten und gucke dann, wie ich gewinnen kann. Und dadurch ist sozusagen dieses Jahr 2017 in dem Sinne ein super wichtiger Meilenstein gewesen, weil halt neue Ideen und Technologien so weit gereift sind, dass man sagt, der Computer hat andere Wege gefunden, dieses Spiel so gut zu lernen, dass er halt in der Lage war, diesen wirklich ungeschlagenen Weltmeister bis dahin relativ deutlich zu besiegen.
Also, um jetzt kurz zusammenzufassen, wie ich das verstanden habe, bei Schach berechnet der Computer sozusagen alle Möglichkeiten, die er irgendwie hat und nimmt dann die beste. Und bei Go geht das nicht und deswegen braucht er da eine bestimmte Art Intelligenz, um sozusagen den besten Zug auszuwählen.
Also, man muss dazu sagen, die Technik, die heutzutage bei AlphaGo verwendet wurde, die lässt sich natürlich auch perfekt auf Schach anwenden. Aber der damalige Schachcomputer Deep Blue, der war halt in der Lage, Garry Kasparov zu schlagen, weil halt viele Jahre davor IBM mit Experten aus dem Bereich sozusagen viele Regeln in diesen Computer einprogrammiert haben und deswegen das System gar nicht so viel selber gelernt hat, sondern extrem viel Expertenwissen von außen in das System eingeflossen ist. Und der Riesenunterschied hierbei zu AlphaGo ist halt, dass AlphaGo oder AlphaGo Zero, die neueste Version von dem System, nur die Regeln des Spiels hatte und gegen sich selbst gespielt hat. Das heißt, alles, was er gelernt hat, hat er durch Spielen gegen sich selbst herausgefunden. Und wenn man das System in so einem Elo-Rating einordnet, dann hat er, also kann man sagen, dass AlphaGo Zero der beste Go-Spieler der Welt ist, den es im Moment gibt. Und das auch mit deutlich Abstand zum ersten menschlichen Spieler, welcher halt nach der letzten Untersuchung halt der damalige Weltmeister Keiji ist.
Also wenn du sagst, das System spielt gegen sich selber, spielt es dann sozusagen ein Spiel nach dem anderen? Oder spielt es jetzt ganz viele Spiele gleichzeitig? Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dadurch, dass es ja ein Computer ist.
Also aus Performancegründen grundsätzlich kann man in dem Fall sagen, das System spielt natürlich viele tausend Partien gleichzeitig gegen sich selbst. Aber ich glaube, bevor ich das erkläre, erkläre ich am besten erstmal die Grundlage von der Idee hinter diesem Lernprozess. Die Technik, die dabei benutzt wird, nennt man Reinforcement Learning. Und die Idee hierbei ist, dass du einen Agent hast, in dem Fall zum Beispiel der Computer, der das Spiel spielt und der sich in einer Simulation befindet und für Handlungen Belohnung oder bestraft wird. In dem Fall ist die Idee, AlphaGo Zero spielt eine Partie Go und am Ende von N Zügen, also von einer bestimmten Anzahl an Zügen, wird er entweder belohnt, wenn er das Spiel gewonnen hat, oder bestraft, wenn er das Spiel verloren hat, und bewertet danach rückwirkend sozusagen diese Kombination aus Zügen, positiv oder negativ, und lernt in diesem Prozess, weil er das viele tausend Mal pro Iterationsschritt und viele tausend Iterationsschritte macht, lernt er dann nach und nach immer besser einzuschätzen, diese Situation hier, die habe ich schon sehr häufig gesehen, und diese Kombination an Zügen haben mich eigentlich immer zum Sieg geführt. Die Technik hierbei, also die zugrunde liegende Technik, ist, dass das System zweigeteilt ist. Wir haben einmal ein neuronales Netz, was, wenn man das jetzt sehr vereinfacht ausspricht, eine mathematische Technik ist, um das menschliche Gehirn sozusagen ein bisschen zu simulieren, und einen Suchalgorithmus. Und die Idee ist, dass der Computer halt die aktuelle Situation des Spiels mithilfe des neuronalen Netzes einschätzt und sich selbst eine Gewinnwahrscheinlichkeit errechnet und dann dieser Suchalgorithmus eine fest angelegte Zahl an Schritten des Spiels weiter simuliert, immer wieder mit dem neuronalen Netz die daraus entstehende Situation bewertet und sich dann entscheidet, welchen nächsten Spielzug das System spielen soll.
Okay, also kannst du vielleicht noch ein bisschen einordnen, in welcher Anzahl sozusagen diese Spiele sind? Also handelt es sich jetzt da um hunderte Spiele oder tausende Spiele oder noch mehr?
Da das System ja viele Spiele parallel spielt und auch die Firma, die das System entwickelt hat, relativ große Ressourcen zur Verfügung hatte, reden wir hier von deutlich mehr Spielen. Also die Vorgängerversion von AlphaGo Zero, AlphaGo, hat ungefähr 5 Millionen Spiele gegen sich selbst gespielt und in dem Prozess ungefähr 25 Millionen US-Dollar an Rechenpower, Verschleiß und Ähnlichem gekostet. Dabei muss man aber sagen, dass ein großer Teil der Forschung dann danach in AlphaGo Zero auch in den Punkt gesteckt wurde, dass man das Ganze effizienter machen wollte. Leider habe ich dazu keine Zahlen gefunden, aber es wird in dem Paper davon gesprochen, dass das System deutlich effizienter, was Training und Spiele angeht, wurde und deswegen wahrscheinlich dann billiger ist und auch weniger Spiele gebraucht hat. Aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass wir hier von mehreren Millionen Spielen gegen sich selbst reden.
Okay, das war deutlich mehr, als ich mir vorgestellt hatte. Vielleicht noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Was jetzt zum Beispiel mir direkt einfallen würde bei künstlicher Intelligenz, sind so Sprachassistentensysteme, also jetzt zum Beispiel Alexa oder Siri. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu erklären, wie die funktionieren und inwiefern das auch erst möglich geworden ist durch künstliche Intelligenz?
Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass unabhängig von der Firma, die den Smart Speaker produziert, der Prozess in drei sozusagen Schritte unterteilt werden kann. Der erste Schritt ist der, dass das Audiosignal, was der Speaker aufnimmt, erstmal digitalisiert wird, gefiltert wird und dann eigentlich relativ konsistent auf das Aufweckkommando gehört wird. Das heißt, im Fachjargon heißt es Wake-up-Word. Das heißt, solange du noch nicht, zum Beispiel jetzt für Google, okay Google gesagt hast, streamt der Speaker noch deine Kommando, also die Sachen, die um ihn herum gehört werden, nicht in die Cloud. Das heißt, es wird nicht weiter verarbeitet und der Speaker wartet eigentlich nur auf das Wake-up-Word. Die Idee hierbei, wie das funktioniert, ist, dass man die gesprochene Tonsequenz im zeitlichen Verlauf als Spektrogramm aufnimmt und dann einen relativ spezialisierten Algorithmus auf diesem Spektrogramm laufen lässt, der nur auf das spezielle Spektrogramm von dem Wake-up-Word wartet. Nachdem dann der Speaker das Wake-up-Word gehört hat und das klassifiziert hat, wacht er auf und schaltet in einen neuen Modus, in dem dann alles, was darauf folgend aufgenommen wird, in die Cloud gestreamt wird, mit dem einfachen Vorteil, dass dort viel mehr Rechenpower zur Verfügung steht, um dann sozusagen dein Kommando oder die Frage, die du dem Speaker stellst, richtig zu verarbeiten. Hierbei baut das Ganze dann wieder auf die Idee auf, dass man sagt, man verarbeitet die gesprochene Sprache als Spektrogramm und lässt dann so Natural Language Understanding Systeme, was im Endeffekt im Deutschen eigentlich nur heißt, natürliche Sprachverständnissysteme auf diesen Spektrogrammen laufen. Der erste Schritt hierbei ist dann erstmal die gesprochene Sprache in Text zu konvertieren und dann in einem zweiten Schritt aus dem Text deine Frage oder den Inhalt sozusagen rauszuextrahieren. Das wird dann in dem dritten Schritt in ein System gespeist, was nach der passenden Antwort sucht. Und in einem finalen Step sozusagen wird ein Sprachsynthesizer benutzt, um im Endeffekt die Tonsequenzen mit den entsprechenden Schalleigenschaften für Vokale, Konsonanten oder ganze Wörter aneinander zu reihen und dadurch dann dein Ausgabesprachsignal zu generieren.
Okay, hättest du vielleicht noch ein anderes Beispiel für künstliche Intelligenz, was gerade relativ aktuell ist?
Ja, mein Lieblingsbeispiel in dem Bereich, um auch mal sozusagen die Breite des Bereichs von künstlicher Intelligenz zu zeigen, sind eigentlich Deepfakes. Ich glaube, das ist auch was viele vielleicht noch nicht so viel gehört haben. Deepfakes ist grundsätzlich die Idee, dass man in gängigen Medien, also Audiodateien, Videodateien oder Bildern, Personen austauscht oder neue Beispiele generiert, die es in Wirklichkeit gar nicht gegeben hat. Also, wie der Name schon sagt, wir haben Fakes, die mit einem Deep Neural Network generiert werden. Und ich glaube, grundsätzlich aufgetaucht ist das Ganze das erste Mal, als auf Reddit, ich glaube 2017, relativ viele User, prominente Gesichter von Schauspielern oder Politikern, auf Gesichter von Pornodarstellern gesetzt haben.
Ja, von Deepfakes habe ich natürlich auch schon gehört. Da würde mich mal wirklich interessieren, also kannst du vielleicht versuchen, die Technik dahinter zu erklären?
Also das Ganze basiert grundsätzlich natürlich wieder auf einem neuronalen Netz, in dem Fall aber einer bestimmten Variante davon, die man Autoencoder nennt. Die Idee hierbei ist, ein Autoencoder grundsätzlich ist erstmal eine Technik, bei der man Trainingsdaten komprimiert und danach wieder dekomprimiert und versucht, dass das Dekomprimierte sehr, sehr nah an dem Komprimierten ist und darüber das halt trainiert, dass man sagt, okay, ich will, dass es immer näher da dran kommt. Und jetzt ist halt die Idee, dass man sagt, wenn man zum Beispiel das Gesicht in einem Video tauschen will, ist, dass man sagt, wir haben einen Teil, der komprimiert, aber zwei Teile, die dekomprimieren. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt Gesicht A und B. Die gehen beide in den gleichen Komprimierteil rein und der Dekomprimierteil ist jeweils für das Gesicht ein anderer. Das heißt, der Dekomprimierteil A versucht wieder Gesicht A zu erstellen und das so nah wie möglich an den Input von dem Input von Gesicht A zu machen und der Dekomprimierteil für Gesicht B versucht wieder das Gesicht von B herzustellen und versucht das so nah wie möglich an das Originalbild von B zu machen. Und in dem finalen Schritt, also nachdem man das trainiert hat, tauscht man aber einfach das Ganze, sodass man sagt, wir benutzen den gleichen Komprimierteil, aber wir benutzen nur noch den Dekomprimierteil von Gesicht B, sodass wir jetzt das Video reingeben, wo Gesicht A drin ist. Das wird komprimiert und dann kommt aber der Dekomprimierteil von Gesicht B. Der kriegt das Datenformat, was nach dem Komprimieren rausgekommen ist und denkt sich, naja, das kenne ich ja, ich habe ja vorher gelernt, in diesem Datenmischmasch nach Gesichtern zu suchen und da wieder mein Gesicht B reinzusetzen und setzt dann an da, wo er das Gesicht von A findet, einfach das Gesicht von B ein, weil er ja während des Trainings nur das Gesicht B die ganze Zeit wieder dekomprimiert hat. Und so kann man grundsätzlich sagen, dass man, wenn man viel Daten findet von Personen A und B, die man braucht, um sozusagen das Ganze zu trainieren in diesem geteilten Dekomprimieren, dann lässt sich relativ einfach aus dem Gesicht von A später Gesicht von B machen. Klassisches Beispiel wäre zum Beispiel Jimmy Fallon, der bei verschiedenen anderen Late-Night-Hosts sozusagen, wo das Gesicht von Jimmy Fallon dann ersetzt wurde. Und das funktioniert halt sehr gut, weil einfach sehr, sehr viele Aufnahmen von denen aus verschiedenen Winkeln von all diesen Late-Night-Hosts auf YouTube zum Beispiel verfügbar sind.
Okay, ist die Technik, also begrenzt sich das jetzt auf sozusagen den Nutzen in Videos oder kann man das auch übertragen auf anderes, zum Beispiel Audio oder sowas?
Also das, was ich gerade erklärt habe, ist relativ spezifisch für Videos und Bilder. Aber ähnliche Techniken, die auf einem relativ ähnlichen sozusagen Grundsatz basieren, kann man auch benutzen, um zum Beispiel Audios von Personen zu generieren. Oder was zum Beispiel auch in letzter Zeit aufgekommen ist, man sagt, man trainiert das Netzwerk und zeigt dem zum Beispiel ganz viele Bilder von Flugzeugen. Und danach kann das Netzwerk neue Flugzeuge generieren, die es gar nicht gibt, die aber aussehen wie Flugzeugen. Das heißt, man zeigt ihm viele Bilder aus einer Domain und dann generiert er neue Beispiele aus dieser Domain, die halt passen, die es aber in Wirklichkeit gar nicht gibt. Gesichter, Flugzeuge, Wälder oder sowas. Und eine Spezialisierung davon ist zum Beispiel schon auch genutzt worden, um neue Manga-Figuren zu generieren oder so.
Ja, also während ich das Thema super spannend finde, klingt es jetzt gerade auch bei sowas wie Deepfakes für mich so, als ob man das natürlich auch ja leicht missbrauchen kann. Und deswegen, vielleicht kannst du auch eigentlich ein bisschen was so zu den Problemen hinter diesem AI-Boom und den Ansätzen sagen und vielleicht auch, wie gegen diese Probleme vorgegangen wird.
Ja, also grundsätzlich kann man als allererstes mal sagen, gerade zum Beispiel, was die Probleme mit den Deepfakes angeht, es gibt diese Probleme, absolut, aber es wird auch relativ viel Zeit in der Forschung da rein investiert, Netzwerke und Ansätze zu bauen, die halt auch erkennen, wann ist etwas ein Deepfake, wann halt nicht, um diese Probleme, die man dahinter sieht, halt zu umgehen. Jetzt, man stellt sich zum Beispiel vor, ein politischer Führer von irgendeinem Land wird da halt benutzt, um irgendwelche Aussagen zu generieren, die er gar nicht gemacht hat. Und da gibt es auf jeden Fall auch jetzt schon Techniken und da wird auch weiterhin dran gearbeitet, um sowas zu erkennen, um dann sowas relativ früh zu entlarven. Ganz grundsätzliches Problem, was immer mit neuronalen Netzen einhergeht, ist, dass es relativ schwer nachvollziehbar ist oder meistens sogar gar nicht, warum das Netz jetzt eine Entscheidung getroffen hat, wie sie getroffen wird. Und das ist jetzt bei so Sachen wie Smart Speakern oder so vielleicht jetzt nicht so relevant, aber gerade wenn man so Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Medizininformatik oder so sieht, dann will man halt genau wissen, warum wurde jetzt folgende Diagnose vom Computer gestellt. Und da ist es im Moment noch relativ schwierig, die Sachen wirklich in der Realität einzusetzen, weil halt Ärzte einfach noch nicht sehen, warum der Computer jetzt so entschieden hat, wie er entschieden hat. Der letzte wichtige Punkt in dem Kontext ist, dass man immer davon ausgehen muss, dass das System ist immer nur so vorurteilsfrei und so gerecht, wie auch die Datengrundlage, auf dem es trainiert wird. Das heißt, am Beispiel von zum Beispiel Bilderkennung, wenn ich in einem neuronalen Netz immer nur Bilder von Ärzten mit weißer Hautfarbe zeige, dann wird es natürlich im Nachhinein Probleme haben, Ärzte mit anderen Hautfarben richtig zu klassifizieren. Und dementsprechend ist es auch immer sehr wichtig, dass nicht nur das System gut funktioniert, sondern vor allem auch, dass viel Zeit investiert wird, die zu überprüfen, ob die Datengrundlage gut, gerecht, vorurteilsfrei oder halt anderen Kriterien entspricht, die man in dem entsprechenden Prozess halt braucht.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Bruno, dass du das Thema so toll aufgearbeitet hast. Ich denke, da sind auf jeden Fall noch Themengebiete, über die es sich lohnen würde, in Zukunft nochmal zu sprechen. Und wir hören uns bald wieder.
Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.